Ich staune immer wieder, wenn ich die Bibel zur Hand nehme und dann die verschiedenen Ordnungen, die so in der Bibel man vorfindet. Das ist erstaunenswert. Und zwar die Bibel, so wie wir sie heute haben, sie wurde ja zusammengestellt. Es ist ja an und für sich eine Bibliothek. Verschiedene Schreiber der Bibel, es waren ja mehr als 30 Schreiber, die an der Bibel gearbeitet haben, und zwar in einem Zeitraum von ungefähr 1500 vor Christi Geburt bis 100 Jahre nach Christi Geburt. Da ist an der Bibel geschrieben worden, eben von verschiedenen Schreibern. Und so haben wir in der Bibel ja 66 Teile zusammengefügt, Art einer Bibliothek. Und interessant ist, wenn ich da so die Bibel aufschlage, da finde ich eine interessante Ordnung in dieser Bibel. Sie ist ja an und für sich nicht chronologisch geordnet worden, sondern sie ist ja themenmäßig geordnet worden. So finden wir diese Einteilung im Alten wie auch im Neuen Testament, dass zuerst einmal die geschichtlichen Bücher zusammengestellt worden sind, zusammengefügt worden sind, dann die Lehrbücher und dann die prophetischen Bücher. Obwohl man dazu sagen muss, natürlich gibt es auch in den vorwiegend geschichtlichen Abschnitten der Bibel auch prophetische und auch lehrmäßige Teile, beziehungsweise auch in den anderen Büchern der Heiligen Schrift, wie in den prophetischen Büchern, finden wir auch geschichtliche Angaben. Eben, wie gesagt, Altes und Neues Testament ist so zusammengefügt worden. So kommt natürlich der Schöpfungsbericht ganz an den Anfang der Bibel, logischerweise. Es ist ja der Beginn sozusagen unserer Erdengeschichte, der Schöpfungsbericht. Und dann, wenn ich jetzt an die Ordnung des Neuen Testamentes sehe, im Neuen Testament haben wir ja nur ein vorwiegend prophetisches Buch, eben die Offenbarung. Und jetzt sehe ich dann interessanterweise diese Ordnung, die Bibel beginnt mit 2 Kapiteln Schöpfungsbericht, wo sozusagen das Paradies uns vorgestellt wird, wie es Gott für die Menschen geschaffen hat. Und dann, wenn ich ganz an das Ende der Bibel gehe, die Offenbarung, die ja an das Ende gereiht wurde in der Bibel, eben nach dieser Einteilung, dass die prophetischen Bücher ans Ende kommen, und die letzten beiden Kapitel der Bibel sprechen wieder von einem Paradies. Vom Paradies Gottes, das Gott neu schaffen wird für die Erretteten. Interessant, wenn man hier den Zusammenhang der Bibel sieht. Und die vielen Kapitel, die dazwischen diesen 4 Kapiteln in der Bibel sind, die sprechen vom Sündenfall. Die sprechen von diesem Kampf zwischen Gut und Böse. Und über das, was Gott alles unternommen hat, um für uns wieder den Weg frei zu machen in das neue Paradies, in das Paradies Gottes, auf das wir als Gläubige ja alle warten. Vor dem Sündenfall, da erkannte man ganz deutlich die Führung Gottes, den liebenden Gott, der für seine Geschöpfe da ist, der für seine Geschöpfe sorgt, der sie erhält, der ihnen Leben gibt. Und Gott, der sozusagen auch für ihr Glück verantwortlich ist und ihnen Leben und Glück schenkt, im vollen Maße. Es gab aber auch Regeln, es gab Ordnungen, es gab Gesetze. Und das Leben beziehungsweise das Glück war an diese Regeln, an diese Ordnung gebunden. Und zwar, man hat ganz klar erkannt, ewiges Glück, ewiges Leben ist eng verbunden mit dem Schöpfer, mit dem, der der Herr des Lebens ist, der den Menschen das Leben gegeben hat. Er ist auch der Erhalter des Lebens und der Erhalter des Glücks. Im Neuen Testament finde ich einen Text im 1. Timotheusbrief, Kapitel 6, 1. Timotheusbrief, Kapitel 6, Vers 16. Hier schreibt der Apostel Paulus, hier ist also im vorhergehenden Vers ist schon die Rede davon, der König aller Könige und Herr aller Herren, der allein Unsterblichkeit hat, der wohnt in einem Licht, zu dem niemand kommen kann, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann, dem sei Ehre und ewige Macht. Hier wird gezeigt uns der Gott, der verantwortlich ist für das Leben, für das Glück der Menschen. Eben, das hat man erkannt, im Himmel wie eben auf all den anderen Planeten, die es in diesem Universum geben mag, wo vernunftbegabte Menschen sind, alle haben gewusst, wir sind abhängig vom Geber des Lebens, vom Schöpfer. Und alle Geschöpfe, sie brauchen diese lebendige Verbindung zur Quelle des Lebens, eben zu Gott. Sonst bedeutet das, dass man früher oder später stirbt. Das ist auch den ersten Menschen sozusagen vorgestellt worden und man hat ja gesagt, ihr habt den Garten, ihr habt das Paradies, aber bebaut es und bewahrt es. Seid vorsichtig, dass euch niemand dieses Paradies raubt. Der Sündenfall, der hat jetzt diesen Lebensfaden durchtrennt. Sozusagen, wir könnten sagen, die Oberleitung gekappt. Aber gerade jetzt wird eine neue Seite der Liebe Gottes sichtbar. Und das zeigt das Evangelium. Ein Text im Alten Testament, im zweiten Buch Mose, zweites Buch Mose, Kapitel 34, zweites Buch Mose, Kapitel 34, und da lese ich den Vers 6 und den Vers 7, beim Vers 7 den ersten Teil. Und der Herr ging vor seinem Angesicht, eben vor Mose vorüber, und er rief aus, Herr, Herr Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue, der du tausenden Gnade bewahrst und vergibst Missetat, Übertretung und Sünde. Die Barmherzigkeit Gottes, die jetzt gerade durch den Sündenfall erst sichtbar geworden ist, wie groß auch die Güte und die Barmherzigkeit Gottes ist. Gott lässt auch die in Sünde gefallenen Geschöpfe nicht im Stich. Er geht ihnen nach. Er findet einen Weg für ihre Erlösung, für ihre Errettung. Und das ist wunderbar, wenn man das begreifen und verstehen kann. In seiner Liebe, ja, in seiner grenzenlosen Liebe könnte man sagen, erfindet er einen Weg, um den Sündern vergeben zu können, um sie wieder zurückzubringen in das neue Paradies, das er schaffen will. Doch diese Liebe Gottes kostet ihm selbst einen hohen Preis. Und zwar im Johannesevangelium Kapitel 3, Vers 16, wir können wahrscheinlich diesen Text auswendig zitieren. Johannes Evangelium Kapitel 3, Vers 16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Tatsächlich, Gott in seiner Liebe hat einen Weg gefunden, unser Erlöser zu werden, indem er bereit war, sozusagen seinen Sohn uns als Opfer zu geben. Und Jesus selber, er spricht auch davon. Im Johannesevangelium Kapitel 10 haben wir, heute im Sabbatschulbericht, haben wir schon eine Geschichte gehört von einem Bild, das Jesus als den guten Hirten zeigt. Johannesevangelium Kapitel 10, da wird uns dieser gute Hirte vorgestellt. Johannesevangelium, Kapitel 10, und ich lese hier einige Verse. Zuerst einmal Vers 11. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Jesus, der gute Hirte, der bereit ist, sein Leben zu lassen, um uns erlösen zu können, um uns befreien zu können. Im Vers 15. Wie mich mein Vater kennt, und ich kenne den Vater, und ich lasse mein Leben für die Schafe. Noch einmal diese Betonung, Jesus, der bereit ist, der sich bereit erklärt hat, sein Leben für uns als Opfer zu geben, damit wir wieder Zugang zum neuen Paradies Gottes haben und finden können. Die Verse 17 und 18, noch einmal wird hier erwähnt. Darum liebt mich mein Vater, weil ich mein Leben lasse, dass ich's wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich selber lasse es. Ich habe Macht, es zu lassen, und habe Macht, es wiederzunehmen. Dies Gebot habe ich empfangen von meinem Vater. Jesus, der hier zeigt, er war selbst bereit, für uns in den Tod zu gehen. Nicht die Situation hat es mit sich gebracht, weil man Jesus beseitigen wollte. Und Jesus ist sozusagen in diese missliche Lage gekommen. Nein, Jesus hat sich freiwillig in diese Lage begeben. In anderen Texten des Evangeliums heißt es, er hat sich selber den Menschen ausgeliefert. Und manches Mal muss man tatsächlich sagen, weh dem, der in die Hände der Menschen fällt. Und Jesus, er war bereit, für uns diesen Weg zu gehen. Niemand, auch der Vater im Himmel, hat ihn nicht gedrängt. Auch Satan konnte ihn nicht vernichten. Und auch Jesus hätte jederzeit zurücktreten können. Er hätte sagen können, nein, das ist mir zu schwer. Aber aus seiner Liebe heraus war er bereit, bis zum bitteren Ende zu gehen, um uns den Weg zum neuen Paradies zu ebnen. Im Epheserbrief schreibt der Apostel Paulus, Epheserbrief, Kapitel 2, und hier die Verse 8 und 9. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden, durch Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Gottes unendliche Gnade ist es zu verdanken, dass wir Hoffnung haben auf ein ewiges Leben, auf die neue Erde. Unverdiente Gnade. So kann man das ausdrücken, die uns von unserem Schöpfer, von unserem Erhalter, von unserem Erlöser, von unserem Fürsprecher zuteil geworden ist. Wenn wir diese Gnade nur im Vertrauen und dankbar annehmen und wenn wir sozusagen uns auch vorbereiten auf dieses neue Paradies, es wartet auf uns. Wenn wir, wie gesagt, uns diese Gnade Gottes annehmen und dabei bleiben, dieses neue Paradies, das beschrieben wird in der Offenbarung, eben in diesen letzten beiden Kapitel unserer Bibel, da wird Bezug genommen auf dieses neue Paradies Gottes. Und wenn ich jetzt nur eine Stelle aufschlage, Offenbarung Kapitel 21, da im die Verse 3 bis 5 lese ich. Offenbarung Kapitel 21, 3 bis 5. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er schreibt, und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Klingt wie ein Schlaraffenland. Wir können uns vielleicht das gar nicht mehr vorstellen, wenn wir die Nachrichten sehen, wo täglich von Erdbeben, von Naturkatastrophen, von Überfällen, von Hungersnot die Rede ist. Und dann wird uns ein neues Paradies, eine neue Erde vorgestellt, wo es diese Dinge alle nicht gibt. Was für eine neue Welt. Und Jesus, er hat schon vor fast 2000 Jahren, als er hier war, bei seinem Abschied uns gesagt, er gehe hin, um uns all das vorzubereiten. Die Wohnungen im Himmel, das neue Jerusalem, von dem auch hier in der Offenbarung die Rede ist. Es ist vorbereitet, alles ist bereit. Rechtzeitig bereit. Bei den Bauwerken, die es bei uns gibt, also wir sehen das jetzt in Deutschland, der neue Flugplatz in Berlin sollte schon längst eröffnet sein, aber das zögert sich hinaus, weil man einfach da oder dort sich verplant hat oder weil verschiedene Dinge dazwischen kommen. Aber so nicht bei Gott. Gott hält seine Termine ein. Alles ist vorbereitet. Alles wartet auf den Einzug sozusagen auf diese neue Welt und in dieses neue Jerusalem. Unsere Wohnungen stehen bereit. Wer darf dort einziehen? Auch davon wird hier in diesem Kapitel gesprochen. In Vers 7 lese ich, wer überwindet, der wird es alles ererben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Vom Überwinden ist in der Offenbarung mehrmals die Rede. In den Kapiteln 2 und 3 ist dort 7-mal hintereinander die Rede vom Überwinden, vom Durchhalten. Wer im Glauben, wer im Vertrauen auf Jesus und auf sein Opfer, wer hier festhält an diesem Glauben und an diesem Vertrauen zum Opfer Jesu, wer daran festhält und sein Vertrauen nicht wegwirft, wie der Apostel Paulus das auch sagt, der wird in dieses neue Jerusalem, der wird in diese neue Welt einziehen dürfen. Wer Jesus als Mittler im Gericht hat, wer im Glauben und in der Nachfolge bleibt, bis zu seinem Lebensende oder bis Jesus wiederkommt, der hat das ewige Leben. Und ich bin froh, dass das so in der Bibel beschrieben steht. Nicht, dass hier steht, naja, also der an Gott glaubt, der kann vielleicht einmal das ewige Leben ererben. Weil dann wäre das immer so ein Lotteriespiel. Nein, aber das ist es nicht. Wer Jesus hat oder wer an Jesus glaubt, der hat das ewige Leben. So steht es im Evangelium. Und dieses neue Paradies, so schön auch das Alte gewesen ist, so perfekt auch das alte Paradies, das Gott für den Menschen geschaffen hat, der Garten Eden, wie schön das auch war. Aber das neue Paradies Gottes übertrifft das alte Paradies bei weitem. Denn die Bibel sagt, Gott selbst wird seinen Thron dort in diesem Paradies einrichten. Er wird sozusagen seinen Regierungssitz für das Universum, vom Universum verlegen auf unseren unscheinbaren Planeten. Auf unseren unscheinbaren Planeten Erde. Dann ist der Himmel im wahrsten Sinne des Wortes auf Erden. In Offenbarung Kapitel 22 wird das beschrieben. Offenbarung Kapitel 22, die Verse 3 und 4 lese ich. Und es wird nichts Verfluchtes mehr sein. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein. Und seine Knechte werden ihm dienen. und sein Angesicht sehen, und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Das ist ein Versprechen Gottes, und das kann nicht mehr gedoppt werden. Gott, der Schöpfer, er wird bei den Erretteten wohnen. Hier auf Erden ist dieser Kampf zwischen Gut und Böse ausgetragen worden. Und gerade dieser Planet wird zum Zentrum des Universums werden, weil Gott hier selbst Wohnung bezieht. Und wir werden uns alle Zeit erinnern an das, was Gott für uns getan hat, zu unserer Erlösung, zu unserer Erinnerung. Und das wird auch ein Zeichen sein, sozusagen, für das ganze Universum. Und wird eine Garantie sein, dass dieses neue Paradies nicht mehr zerstört wird. Denn alle werden erkennen, nur diese Verbindung zu Jesus, zu Gott, die garantiert für ewiges Glück und ewiges Leben. Das Unheil wird nicht ein zweites Mal kommen, Gott sei Dank. Der Schöpfer, der Erhalter und der Erlöser, der die Quelle des Lebens ist, er richtet sich häuslich ein bei uns, bei den Erretteten. Welch eine große Gnade! Welch unendliche Freude! Welches Glück! Und das für ewig! Ist das nicht ein Versprechen, das Gott hier gegeben hat? Gott sei Lob, Preis und Dank für seine große Gnade, für die Errettung durch Jesus Christus und für dieses neue Paradies, für die Ewigkeit, die auf uns wartet. Glauben wir daran, lassen wir uns durch nichts abbringen von dieser Hoffnung, die wir haben dürfen als gläubige Menschen. Der Herr stärke unser Vertrauen zu diesem wunderbaren Evangelium, das neue Paradies Gottes, das auf uns wartet. Der Herr mache uns alle bereit darauf, auch unsere Lieben und noch viele Menschen. Amen. Wir wollen zusammen beten. Unser lieber, treuer Vater in dem Himmel, wir loben und preisen dich und sagen dir Dank, dass wir diese wunderbare Botschaft in deinem Wort lesen dürfen, dass wir wissen dürfen, du bist der Schöpfer, du bist auch der Erhalter, du bist aber auch der Erlöser. Du bist auch der, der ein neues Paradies schaffen wird. Und wir sagen dir Dank, dass wir durch dein Wort immer wiederum aufmerksam gemacht werden auf dieses neue Paradies, das auf uns wartet. Und wir bitten dich, gib, dass wir dieses Angebot, das du uns machst, gerne annehmen, dass wir diese Gnade, die du uns zuteil werden lässt, indem wir dir und deinem Opfer trauen dürfen. Wir bitten dich, gib, dass wir uns ganz verlassen auf deine Verdienste, auf deine Vergebung, auf deine Gnade und dass wir in dieser Gnade bleiben und dass wir durchhalten bis zum Ende, was immer auch geschehen mag in unserem Leben. Schenk uns die Kraft, auf dich aufzuschauen und uns bei dir festzuhalten und nimm du uns fest in die Hand und stärke du unseren Glauben und unser Vertrauen zu dir. Segne du auch all die Menschen, die guten Willens sind. Wir denken ganz besonders auch an die heutige Taufe, die wir am Nachmittag haben. Nimm du diese Täuflinge ganz in deine Hand. Stärke du auch ihr Vertrauen zu dir und erhalte sie in deiner Hand. Bleibe du mit uns und schenk du uns deinen Frieden, den du uns verheißen hast. Im Namen Jesu. Amen.